Und es hat mir viel Spaß gemacht mit Ihnen. Und einfach auch von dieser Seite her nochmal so auch ein Kompliment, dass Sie als Gemeinde bereit und fähig sind, Neues zu denken. Das finde ich ganz großartig. Und das ist eine ganz tolle Chance. Und ich glaube, dass ich habe gestern ein Seminar gehabt mit Gemeindeleitungen und das Seminar hieß Lernen und Entwicklung. Wenn ich dem Herrn Enders sage, lernende Organisation, dann weiß er, was das heißt. Aber ich glaube auch, dass es nicht nur im Management oder in der Welt das braucht. Ich glaube, Gemeinde lebt davon, dass sie immer neu lernt. Lernt auf die Zeit, auf die Menschen, auf die Umstände einzugehen. Ja. Und wenn wir über Veränderung sprechen, werden wir heute auch tun, über geistliches Wachstum, dann geschieht geistliches Wachstum nicht dadurch, dass sich äußere Umstände ändern, sondern dass sich in uns etwas ändert. Und da bin ich sehr froh für den Prozess und für Ihre Gemeinde. Finde ich richtig klasse. Jetzt habe ich heute einen Bibeltext mitgebracht, der das auch jetzt von der Dreieinigkeit so ein bisschen aufnimmt. Vielleicht hat Paulus den kurz nach Pfingsten im Jahre 63 geschrieben, als er im Gefängnis in Rom war, an die Gemeinde in Ephesus. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kommt das auch so mit in diesem Text zu tragen. Und wenn wir das heute mal so zurückschauen, dann war diese Stadt in Ephesus eine wirklich heidnische Stadt. In der Apostelgeschichte wird das beschrieben. Es gab eine Fruchtbarkeitsgöttin, Diana hieß die, und alle Welt glaubte an diese Diana. Es gab bis hin zu Tempelprostitution und so weiter, es war wirklich ein Heidentum durch und durch. Ja. Und Paulus hat das selber erlebt, wie stark diese heidnische Kultur war. Ja. Sie haben ihn aus dem Stadion herausgebrüllt, haben gesagt, groß ist die Diana der Epheser. Ja. Trotzdem hat sich in Ephesus eine Gemeinde gegründet. Und ich glaube, eine richtig tolle Gemeinde. Und Paulus wusste, dass diese Gemeinde gefährdet ist und dass diese Gemeinde seine Unterstützung braucht. Und darum dieser Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und ich finde es ganz großartig, dass dieser Brief in den ersten Kapiteln überhaupt nicht damit beginnt, dass Paulus sagt, das müsst ihr jetzt noch tun und das müsst ihr jetzt noch tun oder das habt ihr noch nicht erledigt und das könnt ihr noch nicht und so weiter, sondern er malt das Positive vor Augen. Und das ist schön. Und ich finde, er schwärmt richtig so von der Schönheit Gottes. Er ist vollkommen begeistert von der Gnade Gottes. Im ersten Kapitel gibt es einen großen Lobpreis. Im zweiten Kapitel, da geht es um die Gnade, wo er sagt, allein die Gnade rettet uns. Ja? Allein die Gnade macht es, dass wir mit Gott leben können. Und im dritten Kapitel beschreibt er das hier auch nochmal, was denn Gott für uns bedeutet und auch in dieser Vielfalt, in dieser Dreieinigkeit. Und ich habe den Text, der Text ist hier vorne, der passt nicht ganz drauf, gell? Du machst ihn weiter, ja? Weil sonst hätte man ihn stehen lassen können, aber du kannst ihn ja mal dann wieder zurückschalten und dann können wir es gucken. Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Schaltest du nochmal zurück, dann können wir den ersten Teil nochmal anschauen. Paulus beginnt diesen Text, indem er seine Haltung vor Gott sichtbar macht. Ja, er sagt, ich beuge meine Knie. Und dann kann man sich ja fragen, warum sagt er das nicht einfach so? Er sagt, ich bete zu Gott, sondern nein, er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Ich musste denken an einen anderen berühmten Kniefall, ja, von dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt. Ich weiß nicht, das war Anfang der 70er Jahre. Ich weiß gar nicht, war es 72 oder 73, ich glaube bis 74 war er nur Bundeskanzler. Also jedenfalls in den Jahren war das, als er in Warschau vor dem Ehrendenkmal der Leute, die bei dem Warschauer Ghetto den Aufstand gegen die deutschen Besatzer wagten, umgekommen sind. Es war ein stellvertretendes Zeichen der Demut, der Anerkennung und Schuld, die den Weg freigemacht hat zu einer Auseinandersetzung mit dem eigenen, unserem deutschen Verbrechen. Und das war schon ist bis heute, wenn man es mal so in so einem Geschichtsfilm sieht, das war schon eine große Tat. Ja? Und dem muss man auch Respekt zollen, wenn man jetzt kein SPD-Wähler ist. Ja? Ich glaube, es war auch ein wesentlicher Schritt auch hin zu einer neuen Ostpolitik. Einer Politik, die Türen geöffnet hat. Ja? Ein Kniefall. Und er sagte später, das hat er gar nicht geplant. So, das war aus der Emotion oder aus der Intuition des Augenblicks. Ja? Und wir merken, ein Kniefall löst was aus, bewegt was. Niederknien und anbeten, das macht was. Für Paulus ist das Knien auch eine Haltung des Gebetes. Und darum auch dieser Ausschnitt aus dem Epheserbrief, der aus Bitten besteht, wo er vorher auf die Knie geht. Es gibt ja viele Gebetshaltungen. Ja. Wir falten die Hände, es ist erfunden worden, damit man mit seinen Fingern nicht irgendwo rumfingert oder rumhantiert, sondern dass man die Hände mal ruhig hält, vor allem die Kinder, so, das ist so erfunden worden. Und die Juden haben so gebetet oder heute beten die Leute und tanzen sogar dabei. Oder andere knien, die Katholiken haben immer noch Kniebänke, ja, so wo man kniet während verschiedener Gebete. Und manchmal stehen wir auch auf, ja, zum Gebet, um unsere Ehrfurcht vor Gott deutlich zu machen. Mir ging es schon so, wenn ich richtig Probleme hatte, wenn ich nicht mehr weiter wusste, habe ich mich hingekniet vor Gott. Ja. Da geht man in die Knie und sagt, Gott, jetzt musst du helfen. Oder ich habe mich schon auch hingeschmissen, mich lang hingelegt und habe Gott mein Leben gegeben. Ja? Wenn zum Beispiel Luther, wenn man den Luther-Film mal gesehen hat, da macht er das auch bei seiner Priesterweihe, legt er sich lang in die Kirche. Ja? So. Und das war auch so ein Zeichen der Ergebenheit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich vermute, Gott ist es egal, ob wir stehen oder sitzen, ob wir springen oder Hände heben oder wie wir es machen. Aber ich glaube, für uns ist es nicht egal. Für uns ist das wichtig, dass wir das ausdrücken. Könnte man ja noch ganz viel zum Thema Kniefall auch so sagen. Meistens ja in Filmen, wenn dann so der Mann seiner Geliebten einen Heiratsantrag macht, geht er in die Knie. Wir haben jetzt nicht so viele Männer. Herr Enders, sind Sie in die Knie gegangen, auf die Knie gegangen vor Ihrer Frau? Ja, ich auch nicht. Also, wenn ich es normal machen müsste, würde ich es, glaube ich, machen. Das ist ein schönes Zeichen, ja, ein schönes Zeichen, auf die Knie zu gehen. Und das heißt ja noch nicht, dass man vor der Frau einknickt oder so. Aber es heißt, deine Liebe, die kann ich mir nicht verdienen, die muss ich empfangen. Und das macht das Ehepaar ja auch, wenn zum Beispiel dann die Trauung ist, dann kniet das Ehepaar hin und empfängt den Segen des Pastors, des Pfarrers und signalisiert damit auch, ich muss das empfangen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wesentliches Zeichen. Ich habe, glaube ich, ganz früher mal über Gebetshaltung gepredigt. Und wenn man so sich hinkniet und die Hände ausstreckt, ist das ja eine völlig wehrlose Haltung. Ja? Also es gibt kaum eine wehrlosere Haltung, als wenn man sich hinkniet und die Hände ausstreckt. Aber es zeigt, Herr, ich bin ganz wehrlos. Und ich bin völlig auf deinen Segen, auf deine Hilfe, auf das, was du mir schenkst, angewiesen. Es gibt noch viel. Es werden Leute, werden so Filme, manchmal so Camelot oder so alte Filme, dann kniet so ein Knecht nieder, der sich in der Schlacht verdient gemacht hat, wird zum Ritter geschlagen. Ja. Heute macht das noch die Queen, ja, schlägt Leute zum Ritter. So. Und so könnte man vielleicht vieles so nennen. Ja. Manchmal sagen wir vielleicht auch, wenn ein schöner Sonnenuntergang ist oder wenn wir ein bewegendes Musikstück hören oder einen Gottesdienst, dann sagt man heute auch, es ist zum Niederknien. Ja, und will damit sagen, es ist etwas sehr Schönes. Und darum ist es nicht sehr unwesentlich, was Paulus hier tut und wie er diesen Text beginnt. Und indem er sagte, und er sagt es ja später auch noch, diese Begeisterung über das, was Gott tut. Ja? Und im Grunde, wenn er jetzt hier sagt, ich kniee nieder vor dem Vater, dann will er damit sagen, alles, was jetzt kommt in meinem Gebet oder in diesem Text, den wir haben, all das können wir nur empfangen. Und wir können es nicht, wir haben es nicht verdient und wir können es auch nicht erarbeiten. Und wenn ich 50 Stunden in der Gemeinde arbeite in der Woche oder 70 oder wenn ich mich einsetze und ehrenamtlich Dinge tue und so weiter, kann ich mir geistliches Wachstum nicht erarbeiten, ja? Sondern das ist etwas, was in uns geschieht. Paulus sagt hier inwendiger Mensch, ja? In unserem Herzen. Und klingt das bei Luther auch noch besonders so besonders schön mit seinen Worten, hat er das wunderbar beschrieben. Und drei Punkte sind in diesem Text sehr wesentlich. Das erste ist, stark zu werden durch den Heiligen Geist. Wenn wir an diesen Text jetzt mal schauen hier, Vers 16, oder da in dem ja, am Ende des ersten Abschnitts oder in der Mitte ungefähr, wo es da heißt, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Und wenn man alles mal schaut, es kommt, der Vater kommt vor, der Heilige Geist kommt vor, Christus kommt vor und alles miteinander wirkt sozusagen dieses neue Leben, dieses geistliche Wachstum. Paulus betet dafür, dass der Heilige Geist uns eine innere Kraft und Stärke gibt. Ja, wie so ein Halt. Er erwartet diese neue Kraft von innen, nicht so sehr von der Veränderung der äußeren Verhältnisse. Ich bin auch sehr dafür, wenn man äußere Verhältnisse verändern kann, dass man es auch tut. Ja? Dass wir zum Beispiel nicht quietistisch werden, sagt man so, dass sozusagen alles nur im Christentum auf die Innerlichkeit konzentriert wird. Ja. Äußere Verhältnisse sollen sich auch ändern. Und ich glaube, das sind auch Folgen von Glauben, dass sich äußerlich etwas tut. Ja. Wir Pietisten sind da nicht so richtig gut drin. So. Also die Kirchen sind da besser, ja. Zum Beispiel habe ich lange nicht begriffen, warum die evangelische Kirche sich dafür einsetzt, dass Leute Arbeit finden oder dafür demonstriert oder bestimmte gesellschaftliche Dinge in Angriff nimmt oder auch sich da einmischt. Ja? Aber das ist auch Auftrag der Kirche, äußere Verhältnisse zu verändern. Aber da könnte man sagen, das ist eher Auswirkung des Glaubens. Ja. Wir haben das ja auch, wenn wir an die Diakonie denken, an Caritas, so, da haben die Kirchen Organisationen geschaffen. Und wenn man das heute sieht im Gesundheitswesen, ja, auch wenn das jetzt nicht alles mehr Christen sind, die dort arbeiten, aber der Grundgedanke ist die Nächstenliebe, ja, dass Menschen geholfen wird, ja, dass man äußere Verhältnisse verändert. Und das finde ich toll, dass die Kirchen sich dafür einsetzen. Ja. Und bei uns ist es so, dass wir uns vor allen Dingen um diese Innerlichkeit kümmern. Ja. Und das ist auch ja wichtig. Ja. Um Bekehrung, um Nachfolge, alles was in dem Menschen geschieht. Das ist so das Pietistische. Ja. Das Charismatische ist dann wieder, von denen haben wir den Lobpreis und von denen haben wir auch dass Menschen Gaben haben, die haben das sehr stark entdeckt. Seelsorge, Gebet für Menschen, innere Heilung und solche Themen sind ganz stark. Und ich finde es schön, wenn man voneinander lernt, ja, wenn man voneinander lernt und nicht sagt, oh, die anderen sind blöd oder so. Es kommt ja auch darauf an, dass man sich gegenseitig auch ein Stück stehen lässt und sagt, jede Richtung hat so ihren Schwerpunkt, aber man kann auch voneinander lernen. Also ich bin auch sehr für die Veränderung von äußeren Verhältnissen. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Paulus schreibt das auch in seinem Brief, zum Beispiel an die Philipper. Da schreibt er auch aus der Gefangenschaft, dass er sagt, ich hoffe wohl frei zu werden, aber wichtiger ist noch, dass das Evangelium verkündigt wird. Und dass Christus in meinem Leben verherrlicht wird. Das ist ihm noch wichtiger. So, natürlich wünscht er sich, aus der Gefangenschaft rauszukommen, ist ja klar. Aber er sagt, das Entscheidende ist, dass Christus groß gemacht wird. Und das hat er mit seinen Briefen ja hinlänglich auch so ausgelöst. Ja. Viele seiner Briefe sind eben in der Gefangenschaft entstanden. Von innen her soll neue Kraft wachsen. Und die Frage ist ja, was soll denn da wachsen oder was soll denn da gestärkt werden? Der innere Mensch, das ist unser Herz, das ist der Sitz unseres Willens, das sind unsere Gefühle. Der innere Mensch, das ist der ganze Bereich unseres Lebens, in dem Christus wohnt. Und dieser Bereich unseres Lebens soll stark werden, damit die Dinge, die uns erschüttern, uns den Glauben nicht rauben. Und dieser Bereich soll stark werden, damit wir bei Enttäuschungen nicht gleich das Handtuch werfen. Und dieser Bereich soll kräftig und mutig werden, damit wir auch in Schwierigkeiten nicht schlapp machen. Stark zu werden am inneren Menschen durch den Heiligen Geist, das ist so einen inneren Halt, eine innere Gewissheit zu bekommen. Christus lebt in mir und durch seinen Heiligen Geist ist er mit mir unterwegs, egal wie ich mich fühle oder wo ich unterwegs bin. Und wenn ich mich diesem Christus aussetze, dann kann diese Stärke zunehmen. Aber nicht, natürlich, durch Bibel lesen. Ja, aber es ist ja nicht so, je mehr ich Bibel lese, desto mehr stärkt es meinen inneren Menschen. Es geht ja nicht um das viele Lesen, sondern es geht ja darum, dass man lernt. Ja. Ich habe gerade von einem Seminar erzählt, was ich gestern hatte, wo ich sagte, Lernen heißt ja nicht nur Wissen. Ja. Sondern Lernen heißt, verschiedene Dinge zusammenbringen, damit etwas Neues umgesetzt werden kann. Ja? Wir sagen, die Schüler lernen oder man muss von der Arbeit lernen. Man häuft Wissen an, ja? Man sammelt sich Wissen. Aber eigentlich ist Lernen, man spricht ja auch von den Jüngern als den Mathetes, als den Lernen, als die Lernenden. Ja? Das sind die Schüler Jesu, sind die etwas lernen durch ihn und es umsetzen und auch das, was Jesus sie gelehrt hat, andere lehren. Ja? Also dass es aus uns wieder herausfließt, auch zu anderen hin. Man könnte hier, wenn man sagt, stark wird unser innerer Mensch durch den Heiligen Geist und durch Christus, der in unseren Herzen wohnt. Ja? Nun kann man ja mal hier wohnen und mal da wohnen, manche ziehen öfter mal um, ja. Man könnte hier sogar vom Griechischen her übersetzen, Christus siedelt in unseren Herzen. Ja? Also er hat sich wirklich niedergelassen in unseren Herzen. Und er geht dann nicht mehr weg. Ja? Er hat sich da breit gemacht. Und wir haben den Heiligen Geist und Christus, beide wohnen in unserem Herzen. Und beide empfangen wir, wenn wir uns für ein Leben mit Christus entscheiden. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass sie da sind. Gerade wenn wir uns geschwächt fühlen und den Einsatz haben, er ist jetzt ganz weit weg. ja, dann dürfen wir wissen, er ist da. Und wenn wir bedroht werden, und wenn wir nochmal an die Epheser denken, die ja auch von außen sehr stark bedroht wurden und deren Glaube noch jung war und die vielleicht manchmal auch gezweifelt haben, sagt Paulus, denkt daran, dieser Christus, der wohnt in euren Herzen. Toll, du hast es sogar hier rausgestrichen. Wir sehen das bei Petrus an Pfingsten, könnte auch mal sagen, da hat sich im Menschen etwas Neues entwickelt, ja. Dieser Schisshase von Karfreitag und dieser Verleugner wird zum großartigen Verkündiger. Und das ja nicht, weil er jetzt so, sag ich mal, in diesen 6 Wochen so viele Schulungen hatte oder so und fit gemacht wurde und irgendwelche Rhetorikkurse gemacht hat, sondern wir wissen genau, in seinem Herzen hat sich was geändert. Indem er den Heiligen Geist empfangen hat, ist er ein brennender Zeuge geworden. Ja. Und darum können wir im Grunde immer nur wieder bitten, Herr, gib uns deinen Heiligen Geist. Den haben wir schon. Ja. Wir können auch sagen, Herr, gib uns mehr von dir. Wir wollen Christus immer mehr lernen, immer besser kennenlernen, immer mehr in unser Leben hineinnehmen, unser Leben auf ihn ausrichten. Es gibt einen schönen Satz in einer anderen Bibelstelle, wo man sagt, wir wollen alle Dinge, die uns im Leben begegnen, in eine Beziehung setzen zu Christus. Wir wollen alles, was uns begegnet, in eine Beziehung setzen zu Christus. Das heißt eigentlich stark werden im inneren Menschen. Und ich sage, Herr, ich lege dir das hin. Stark werden am inneren Menschen durch den Heiligen Geist. Das Zweite, was hier nochmal sichtbar wird, verwurzelt in der Liebe Gottes. Man könnte auch sagen, gegründet in der Liebe Gottes. Durch Christus, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt seid. Man kann auch sagen, verwurzelt in der Liebe Jesu, im Glauben an Jesus, verwurzelt sein in Christus. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Beispiel hier schon mal erzählt habe, das kann gut sein, aber es ist eins meiner Lieblingsbeispiele und darum erzähle ich. Wenn man älter wird, dann erzählt man Sachen öfter. So, meine Frau sagt auch, das hast du mir schon ein paar Mal erzählt. Auch so. Ja, mein Vater ist dement, der erzählt jeden Tag dasselbe. Ja, so. Aber ist manchmal auch nicht schlimm. Paulus sagt ja auch, dass ich euch das schon mal gesagt habe, verdrießt mich nicht, ihr werdet dadurch umso gewisser. Ein älterer Mann bekommt zu seinem 75. Geburtstag einen Rundflug geschenkt. Wer kennt die Geschichte? Kennt ihr nicht? Da bin ich doch noch nicht so alt. Und er bekommt den von seinen Kindern, von seinen Enkelkindern geschenkt. Ja, die haben sich auch mal überlegt. Man weiß ja nie, was man dem Opa schenken soll. Und haben gesagt, der ist noch nie geflogen in seinem Leben. Und jetzt wollen wir ihm mal einen Rundflug über sein Dorf schenken. Das ist bestimmt für den unheimlich interessant, mal Schotten von oben zu sehen. Sein Haus und so weiter. Und jetzt nicht mit einem Flugzeug, was 11.000 Kilometer hoch ist, sondern mit einem Sportflugzeug, ja, was relativ niedrig ist und wo man alles unten super sehen kann. Ja. Opa ist erstmal ein bisschen verdattert, als er das kriegt und hat natürlich Angst. Aber das lässt er sich nicht anmerken. Und dann kommt auch das nächste Frühjahr und dann sagen die Enkel, Opa, jetzt wird Zeit, wir haben einen Gutschein. Sie hatten nur 20 Minuten gebucht, ja, und auch nur für den Opa, weil mehr konnten sich nicht leisten. Aber jedenfalls kommt es dazu, zum Flughafen, zu diesem kleinen Flugplatz, er steigt ein, das Flugzeug hält ab und so weiter, kreist dann, macht dann ein paar Runden und landet wieder. Und als das Flugzeug dann steht, rennen die Enkel hin zum Opa und sagen, na, und Opa, wie war's? Und sagt er, ja, ganz gut, sagt er, ganz gut. War ja, ich habe mein Haus sogar erkannt, ja, wo ich wohne. Ja. Kann man von oben richtig gut sehen. Und dann stutzt er aber einen Augenblick und sagt etwas verlegen, als die Enkel fragten, hattest du denn überhaupt keine Angst? Und dann sagt er eben etwas verlegen, ich habe mich die ganze Zeit auch nicht mit meinem vollen Gewicht hingesetzt. Wo ich dachte, das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie man nicht verwurzelt ist in der Liebe Gottes. Ja. Aber vielleicht geht uns das manchmal auch so, dass wir irgendwie so die Schwierigkeiten haben, uns sozusagen den letzten Rest uns in den Sessel der Liebe Gottes sinken zu lassen. Ja. So, Vertrauen, ja. Vertrauen, dass Gott da ist. Damals gab es ja noch kein Flugzeug, sonst hätte Paulus vielleicht gesagt, haltet euch nur ordentlich fest und hofft, dass ihr nicht abstürzt. Also, aber das weiß man nicht so. Er sagt, seid in der Liebe Jesu verwurzelt und gegründet. Ja, und das sind eigentlich ja vier schöne Beispiele. Auch vor allem das Verwurzeltsein. Einmal, das ist ja das Organische, das Gegründetsein ist das Statische mit dem Bau. Aber dieses Verwurzeltsein mit einem Baum, das ist aber etwas Wunderschönes. Ja. Ein Baum, der ist verwurzelt und dann kann man alle möglichen. Ich habe gestern mit einem Zimmerermeister gesprochen, der hätte euch das noch viel mehr erklären können und sagen, da wo der Baum, wo der Wind kommt, da wurzelt der Baum stärker, da sind die Wurzeln größer und also es gibt alle tollen Sachen oder so. Aber es ist fest, er ist fest gegründet, er ist fest in der Erde und er steht. Und er sagt, so sollt ihr auch in Christus gegründet sein und Halt finden und Stabilität finden. Und zwar nicht, weil ihr jetzt so toll glaubt, sondern weil die Liebe Gottes da ist. Weil die Liebe Gottes es so gut mit euch meint. Weil die Liebe Gottes euch in eurem Herzen erfüllt. In der Liebe Gottes sind wir verwurzelt und gegründet. In seinem Ja zu uns finden wir Halt. Indem das Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, finden wir unseren Halt. Und wer in der Liebe Gottes verwurzelt und gegründet ist, wer seine Wurzeln tiefer und weiter in den guten Nährboden des Reiches Gottes eingräbt, der gewinnt an Stabilität. Und das Dritte, erfüllt vom Reichtum des Vaters. Die nächste Seite ist das dann. Genau. Und wenn man das mal liest, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, also doppelt gemoppelt, gell? So. Und man merkt, er übertreibt da, ja? Also richtig voll, ja? Also nicht nur so halb voll, sondern richtig voll. Nicht nur starke Wurzeln, sondern auch ein toller Baum. Ein wunderschöner, großer Baum, der viele Früchte trägt. Und auffallend ist hier ja auch in diesem Teil, da sagt er, so könnt ihr mit allen Heiligen zusammen begreifen. Und Heilige, das ist ja nicht ein Wort, was das sind ja nicht die Leute, die der Papst heilig gesprochen hat, sondern das sind die Leute, die Christen geworden sind. Werden in der Bibel als Heilige angesprochen. Menschen, die durch Jesus Christus vor Gott heilig gesprochen sind. Ja. Das könnten die Katholiken, glaube ich, von uns noch lernen, dass man eigentlich gar keinen Papst braucht, um heilig gesprochen zu werden. Ja. So, wir sind schon alle heilig gesprochen, weil wir das Opfer Jesu angenommen haben, weil wir seine Vergebung angenommen haben, weil wir seine Kinder sind, sind wir auch Heilige. Aber das Schöne ist dabei, dass Paulus sagt, in der Gemeinschaft der Heiligen, da geschieht das Entscheidende. Und kann man sein Christsein auch für sich leben, ja? Aber die Verheißung ist, dass man mit allen Heiligen, die Breite, die Höhe, die Tiefe, die Länge, man soll die Fülle des Reiches Gottes mit allen, nicht mit allen, ja, da steht zwar mit allen, aber er meint ja mit denen, die jetzt da sind, ja? In der Gemeinde, in Ephesus, die Heiligen in Ephesus sollen miteinander sich anreizen und miteinander entdecken und einander helfen, diese Fülle Gottes zu erkennen. So groß ist Gottes Liebe, dass wir sie als Einzelner gar nicht erkennen und erfassen können. Jeder erfasst wohl einen Aspekt der Liebe Gottes, kann sich für den einen oder anderen Charakterzug dieser Liebe ausmachen. Aber um seine Liebe in ihrer Größe, in ihrer ungeheuren Dimension wenigstens ansatzweise erfassen zu können, brauchen wir die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Brauchen wir die Gemeinschaft untereinander. Braucht es die Gemeinde. Gemeinsam können wir über das staunen, was Gott uns schenkt. Und man könnte sagen, Gottes Liebe ist breit genug. Haben wir hier Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Gottes Liebe ist breit genug, um die ganze Menschheit, Juden und Heiden damals natürlich, Arm und Reiche, Erfolgreiche und Gestrandete und so weiter zu erreichen. Gottes Liebe ist breit genug, um die ganze Menschheit zu umfassen. Ja? Ob das nun Syrer sind oder Russen oder Amerikaner oder wen auch immer. Ja? Er kann alles umfassen und er hat seine Gemeinde in allen Teilen der Welt. Auch wenn sie zum Teil ganz anders aussieht. Und sie ist lang genug, denn sie reicht bis in die Ewigkeit hinein. Und sie hört niemals auf. Ja, so lang ist die Liebe Gottes. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und sie ist tief genug, um auch noch den heruntergekommensten Sünder zu erreichen. Man kann gar nicht so tief fallen, dass einen Gottes Liebe nicht erreichen kann. Sie ist auch noch da für Menschen, die andere Menschen umgebracht haben, für Verbrecher. So tief ist die Liebe Gottes. Manchmal unbegreiflich. Wir wären nicht so gnädig. Ja. Gott ist sogar den Menschen gnädig, die uns vielleicht Schlimmes angetan haben, wenn sie ihn um Vergebung bitten. Da kann ich gar nicht tief genug sein oder fallen, als dass man diese Liebe nicht erreichen könnte. Und sie ist hoch genug, denn sie reicht bis in den Himmel und wird uns einmal dorthin bringen. Und wer diese Liebe Gottes erkennt, wer Jesus anschaut, wird von diesem Reichtum erfüllt. So ist das. Noch sind wir nicht ganz erfüllt. Also ich bin noch nicht ganz erfüllt. Ja, ihr vielleicht schon mehr. Gottes Fülle, sein Reichtum, den hat man nicht auf einmal, der wächst ja nach und nach und mehr dürfen wir in unserem Leben erfahren, von dieser Liebe erfüllt zu sein. Ist es auch kein steiler Weg, wo es immer besser wird, manchmal wird es auch schlechter, manchmal können wir die Liebe Gottes auch nicht begreifen, ja, aber dann kriegen wir wieder einen Impuls, vielleicht sogar eben aus der Gemeinschaft und können diese Liebe wieder neu erfahren. Und darum sagen wir ja, also manche sagen ja, ich habe mich einmal bekehrt, ja, das ist jetzt bei mir in diesem Jahr 40 Jahre her. Ja, vor 40 Jahren habe ich ein Leben mit Christus angefangen. Und seitdem habe ich mich bestimmt zigmal bekehrt. Ja, mich neu Christus hingewendet und gesagt, Mensch, ich habe dich aus den Augen verloren. Ich habe vergessen, alles, was mir geschieht, mit dir in Verbindung, in Beziehung zu setzen. Ja, ich habe deine Kraft verloren. Ich habe dich aus dem Blick verloren. Und darf neu Christus in den Blick nehmen. Und wenn es dir heute Abend so geht, dann bist du eingeladen, das neu in den Blick zu kriegen. Egal was gestern war, für Christus ist heute, wenn ihr meine Stimme höret. Ja, das ist ja keine Drohung, gell? So nach dem Motto, wenn ihr sie heute nicht hört, dann habt ihr morgen keine Chance mehr. So, ja, wurde manchmal auch so ausgelegt. Sondern er meint damit, ihr habt die nicht gestern gehört und ihr hört die nicht morgen, sondern heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann tut euer Herz auf. Ja. Christus bietet sein Evangelium immer heute an. Jetzt bietet er das an. In einem kleinen französischen Dorf beobachtete der katholische Priester einen Mann, der jeden Morgen kurz vor 5 in die Kirche des Dorfes ging. Und er hat sich dann immer gefragt, was macht der da wohl? Ja. Und hat gerätselt und so weiter. Dann kam er irgendwann wieder raus und so. Und er hatte auch irgendwie nicht den Mut, er sagt, ich kann dich jetzt nicht fragen, was macht er denn da, macht in der Kirche oder so. Und irgendwann hat er doch gesagt, jetzt will ich nicht mehr fragen. Ja. Und als dieser Mann aus der Kirche kam, dieser ältere Mann, hat er ihn gefragt, warum er jeden Morgen da in die Kirche tut und was er da mache. Ja. Und der Mann gab ihm dann eine kurze Antwort, sagte, wissen Sie, in der Kirche steht das Kreuz und ich stelle mich und ich setze mich vor das Kreuz, ich schaue ihn an, ja, und er schaut mich an. Ich schaue ihn an und er schaut mich an. Ist vielleicht ein Geheimnis so. Ein Geheimnis des Wachstums im Glauben. Christus anzuschauen. Seine Liebe nach und mehr zu begreifen. Vielleicht auch ein Weg, um mit dem Reichtum der Liebe Gottes erfüllt zu werden. Wir erreichen das nicht durch unsere Leistung. Ja? Und ich finde es so toll in diesem Text, dass Paulus am Schluss nochmal so einen draufsetzt. Ja? Er kommt aus dem Gebet heraus in eine Anbetung. Und er sagt, dem aber, der überspendlich tun kann, der kann ja sogar noch mehr. Der kann noch mehr tun, als wir bitten und da verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja? Er sagt, Mensch, wir können das im Gebet ja gar nicht fassen alles. Ja? Gott tut ja noch mehr. Seine Kraft ist so überschwänglich und ist so groß und sie ist so stark da. Gott sagt, ich kann noch viel mehr für dich tun, als du jetzt auch denken kannst. Als du dir vorstellen kannst. Ich wünsche mir das. Und so erbitten wir ja nicht oder erbitten wir nicht von einem unwillkürlichen Herrscher, sondern von unserem Vater im Himmel, der ein Prototyp aller guten Vaterschaft ist auf dieser Erde, das neue Leben. Weil er unser Vater ist, können wir froh werden, uns freuen über alle Dinge, die er uns schenkt. Und weil er unser Vater ist, können wir einstimmen in das Lob und mit Paulus auch zusammen beten. Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch uns nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirken will. Lassen wir es doch zu, dass er das tun darf. Und Gott überfällt uns nicht, oder weder der Heilige Geist noch Christus. Er lädt uns ein. Er lädt uns ein. Und das meint er auch damit, wenn er sagt, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstockt eure Herzen nicht. Ich möchte am Schluss noch so ein Gebet vorlesen. Paulus sagt, wir beten, aber wir bleiben dazu sitzen. Ich lese es einfach mal vor. Lieber Vater, dir verdanke ich mein Leben mit allem, was ich habe und was ich bin. Du hast mich gemacht. Deine Macht und Herrlichkeit ist unendlich. Ich danke dir für deine Größe. Vater, ich bitte dich, mache du mich stark in meiner Seele durch deinen Heiligen Geist. Erwecke in mir den Wunsch, nach deinem Willen zu leben. Mache mich stark und schenke mir das Vertrauen in dich, deinen Wegen zu folgen. Vater, ich übergebe dir jeden Bereich meines Lebens. Ich öffne die Tür, die noch verschlossen ist, und bitte dich, ziehe ein und verändere mich. Vater, lass deine Liebe in mir immer größer werden. Erfülle mich mit deiner Liebe, dass ich dich, meine Mitmenschen und mich selber immer mehr lieben kann. Lass deine Liebe in mir Grund für alles Handeln, Denken und Fühlen sein. Vater, ich bitte dich, lass mich immer mehr begreifen, wie groß deine Liebe für mich ist. Vater, du übersteigst mein Denken und mein Handeln. Verändere mich da, wo ich es selbst nicht mehr kann. Dir will ich ganz gehören. Dir gebührt alle Ehre. In Ewigkeit. Amen.